Ich stelle immer wieder fest, dass wir als Christen, also wir Freikirchler, wir denken ja, bei uns gibt's keinen Schein. Also wir sind ja total freiwillig und wir lassen uns ja erst dann taufen, wenn wir wirklich wollen, und überhaupt, bei uns ist ja alles freiwillig und bei uns gibt's keinen Schein. Also bei uns ist alles echt. Und das stellt sich immer wieder als Druckschluss heraus. Tut mir leid, ich habe ein neues Handy und ich weiß nicht genau, wie man das wirklich auf lautlos stellt. Ich dachte, das sei das, aber keine Ahnung. Ich dachte immer, nicht stören heißt nicht stören, aber gut, wie auch immer. Zahl nachher auch 5 Euro in die Kaffeekasse. Genau, sein oder scheinen. Und mir ist es wichtig, dass, also ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber manchmal kommt mir so vor, dass das, was Jesus eigentlich wichtig ist, ist unser Herz. Gott sagt mal, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und wir lesen, dass der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und das ist das, wo ich manchmal denke, wir achten so viel darauf, wie sind Leute gekleidet, wie oft kommen sie in Gottesdienst, welche Dienste tun sie in der Gemeinde. Und natürlich sind das alles Anzeichen dafür, ob es uns ernst ist, ob es uns wirklich was wert ist. Es ist irgendwie klar, wenn ich wirklich Jesus nachfolge und wenn er mein Leben neu prägt, dann werden sich in meinem Leben Dinge ändern, dann werde ich mich im Reich Gottes engagieren oder so. Und trotzdem ist das, auf was es Jesus eigentlich ankommt, nicht das Äußere. Es ist nicht das, wie wir reden. Es ist eigentlich, also schon auch, wie wir reden, versteht mir jetzt nicht falsch, aber das ist eigentlich nicht das, sondern das ist die Auswirkung dessen, was Jesus eigentlich haben will, nämlich dass unser Herz sich ändert. Und ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hergehen und weil wir diese Umgestaltung unseres Inneren eigentlich nicht wollen, dass wir dann anfangen, das Äußere zu verändern und uns äußerlich anzupassen, und innerlich eigentlich dieselben bleiben. Und das ist, finde ich, eine ganz fatale Geschichte. Und da geht Paulus im ersten Korintherbrief relativ intensiv drauf ein. In Ulm behandeln wir gerade den ersten Korintherbrief in der Predigtserie sehr ausführlich. Und im Zuge dessen bin ich einfach auf dieses Thema gestoßen. Ich habe mir gedacht, das ist was, was ich euch heute Morgen einfach auch gerne weitergeben möchte hier in Laupheim. Wo es darum geht, was ist eigentlich wirklich geistlich und was ist fleischlich? Also vielleicht kennt ihr diesen so zweites, drittes Kapitel vom ersten Korintherbrief, diesen Gedankengang von Paulus. Und da stelle ich fest, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, das, um was es Jesus eigentlich geht, zu vergessen, zu vernachlässigen und stattdessen uns mit was zufrieden zu geben, was eine Folge ist und was sicher auch gut und richtig ist, aber um was es eigentlich gar nicht geht. Und ich möchte mit euch ein bisschen was lesen aus dem ersten Korintherbrief, und wer seine Bibel dabei hat, der darf mal aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 2. Und da lese ich mal ab Vers 1 bis Vers 5. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte, kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Und ich möchte uns einfach so ein bisschen daran erinnern, wer Paulus war. Also wenn du jetzt sagst, ja klar, ich habe es mit Rhetorik auch nicht so. Paulus war Theologe, der hatte Ausbildung. Martin macht ja gerade diese Ausbildung und ihr lernt auch Rhetorik, ihr lernt Homiletik, wie man eine Predigt richtig macht, ihr lernt Exegese, wie man den Text richtig aufarbeitet und so weiter und so fort. Man lernt, wie man redet, wie man das präsentieren muss, dass eine Predigt immer 3 Punkte, 5 Punkte oder 7 Punkte haben muss und keine Ahnung, und einen roten Faden und dass man am Anfang einen Witz machen muss und am Schluss einen Aufruf oder keine Ahnung, was es da so für Regeln gibt. Und das hat Paulus damals garantiert auch gelernt. Der wusste, wie man das macht, der wusste, wie man Leute überzeugt, der hat argumentieren können. Er war offensichtlich auch ein Guter. Also wenn wir heute lesen, was er so geschrieben hat, dann sehen wir einfach auch, dass Paulus diese Begabung hatte. Und trotzdem sagt er hier, das, was mir wichtig war in dieser ganzen Verkündigung, als ich bei euch war, das war nicht Rhetorik. Das war nicht Philosophie. Als Paulus in Korinth war, obwohl die Korinther und die Athener und die ganzen Griechen, die waren ja total philosophisch veranlagt, also die gebildete Schicht, ich weiß nicht, ob das beim Volk auch so war, aber die ganzen griechischen Philosophen, das Volk hatte schon einen Hang in diese Richtung. Und klar, man hätte da viel diskutieren können und so. Aber Paulus hat gesagt, ich habe mich entschlossen, bei euch nichts zu kennen als das Kreuz. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, was du so darüber mitkriegst, aber wenn du heute so ein bisschen in die theologische Welt reinschaust, dann stellst du fest, dass immer wieder so dieser Satz fällt, diese Blutstheologie, die ist von vorgestern und das kann man heute nicht mehr machen und das Kreuz ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen den Leuten eine andere Botschaft bringen und das muss irgendwie alles weicher und netter und schöner und hier, dass da der Sohn Gottes sterben muss und dass er gelitten hat und dass er Blut vergossen hat, das passt irgendwie nicht mehr in unsere Zeit. Wir sind alle heute gewaltlos und dass Gott da seinen Sohn opfert und was soll das? Und das verstehen wir alles gar nicht mehr. Und ich habe schon in gewisser Weise auch ein Verständnis dafür, dass manche Leute sich schwer tun mit solcher Botschaft. Und trotzdem halte ich es da eher mit Paulus. Weil Paulus sagt, hör mal, das Zentrum unserer Botschaft ist das Kreuz. Wir können ja gar nichts anderes predigen. Wie werden wir denn erlöst? Also die Frage ist ja, ich bin so ein Mensch, mir geht es weniger darum, was kann man predigen und was kommt bei den Leuten an, sondern für mich ist die Frage immer, was ist die Wahrheit? Es hilft ja nichts, wenn ich irgendwelche schönen Reden halten kann und es geht nachher an der Wahrheit vorbei. Und wenn sich an der Wahrheit nichts geändert hat, nämlich dass der Mensch ein Problem hat mit Gott, weil er ein Sünder ist, weil er von ihm getrennt ist, dann müssen wir den Leuten doch sagen, wie sie diese Trennung wegbekommen. Und da hat sich in den letzten 2000 Jahren einfach nichts geändert. Auch wenn sich unsere Gesellschaft geändert hat, auch wenn das, was vielleicht manche Leute hören wollen, sich verändert hat. Aber das Grundproblem des Menschen ist immer noch dasselbe. Und das ist weder die Wirtschaft, noch die Flüchtlingskrise, noch die Koalitionsverhandlungen oder sowas, sondern das ist das Problem, dass wir mit Gott nicht im Reinen sind. Und wenn wir dieses Problem zu unseren Lebzeiten nicht lösen, dann haben wir ein richtiges Problem. Dann verbringen wir die Ewigkeit eben nicht in der Gegenwart Gottes. Und das ist die Botschaft, die wir weitergeben müssen. Es hilft doch nichts, wenn du zum Arzt gehst und die Diagnose ist, muss ja nicht unbedingt Krebs sein, aber du hast irgendeine Erkrankung, die man gut behandeln könnte und der Arzt sagt zu dir, ah, das ist alles nicht so schlimm, ich gebe ihm mal ein bisschen Aspirin und dann wird es alles wieder. Dann erwarten wir doch vom Arzt, dass er sagt, das ist Diagnose und da müssen wir jetzt, was weiß ich, wir müssen harte Maßnahmen ergreifen, aber am Schluss sind sie gesund. Wenn ein Fuß nicht mehr richtig durchblutet ist, dann kann man ja nicht sagen, ja, dann machen wir ein bisschen Salbe drauf. Oder der Arzt sagt, der Fuß muss ab. Dann hast du einen Fuß weniger, aber du lebst. Und da hilft's nichts, wenn wir das beschönigen, wenn wir sagen, ja, aber der Patient, der kann das gar nicht richtig vertragen und so. Wenn da die Diagnose nicht richtig gestellt wird, ist er eben kurze Zeit später tot. Und so hat Paulus damals eben auch gesagt, meine Botschaft war das Kreuz. Und dann sagt er, das Kreuz, das ist für die Griechen, die dort hauptsächlich gewohnt haben, es ist eine Torheit, es ist Verrücktheit. Die sagen, was gibt es philosophisch her? Was ist das für ein philosophischer Gedanke? Also das ist ja, da ist ja Plato und Aristoteles und was weiß ich was alles. Das sind richtige Leute, die kennen sich aus. Aber was der Paulus daher faselt, das hat irgendwie gar nicht Hand und Fuß. Und die Juden, die es damals ja auch dort in Korinth gab, die haben sich natürlich auf den Schlips getreten gefühlt, weil das Kreuz natürlich immer... Und die Diskussion wurde heute in unserer Gesellschaft auch geführt, dass für die Kreuzigung Jesu natürlich die Römer, aber eben auch die Juden verantwortlich waren. Und wenn Paulus vom Kreuz gesprochen hat, dann musste er natürlich auch davon reden, dass das Volk damals geschrien hat, kreuzige ihn. Und es war für die Juden natürlich ein Anstoß. Und insofern ist Paulus mit seiner Botschaft vom Kreuz überall angeeckt. Und trotzdem gibt es keine Alternative zu dieser Botschaft. Erlösung von unserer Sünde gibt es nur durch den stellvertretenden Opfertod Jesu. Und wenn Paulus davon redet, dass er in Furcht bei den Korinthern war, dann glaube ich weniger, dass er Angst vor der Ablehnung hatte, die er ja erlebt hat. Paulus ist ja geschlagen worden, gesteinigt worden, zum Teil fast umgebracht worden. Sondern dieses Furcht und Zittern, von was er hier redet, da gibt es Parallelstellen, Die lesen wir jetzt nicht vor, aber ich sage sie euch einfach, falls ihr sie aufschreiben wollt oder falls ihr sie nachhören wollt nachher in der Aufnahme. 2. Korinther 7, Vers 15, Philipper 2, Vers 12 und Epheser 6, Vers 5. Und da geht es eher so um Ehrfurcht vor Gott vor allem. Da geht es um Unterordnung unter Gott. Da geht es darum, dass wir, dass Gott eben nicht nur unser Papa und unser Freund ist, sondern da geht es darum, dass Gott uns was zu sagen hat. Und dass wir sagen, wir haben Furcht, Ehrfurcht vor Gott. Wir erkennen ihn als Autorität an. Und ich denke, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass Paulus genau wusste, dass er dieser Aufgabe eigentlich nicht gewachsen war. Wir machen uns in letzter Zeit immer mal wieder Gedanken. Meine Frau war jetzt mit Adonia ja wieder auf Tour und die macht sich da immer einen Sport draus, nachzufragen, so wie funktioniert das in anderen Gemeinden, wie organisiert er den Putzdienst zum Beispiel oder wie ist es bei euch mit den Diensten überhaupt in der Gemeinde. Und wir stellen fest, dass heute ganz, ganz viel in den Gemeinden so eine Manager-Mentalität Einzug hält, dass man versucht, mit Management-Methoden Gemeinde zu verwalten und vorwärts zu bringen. Und da ist auch was Gutes dran, wenn das in einem richtigen Kontext passiert. Aber ich glaube, wir müssen uns davor hüten, zu glauben, dass wir Reich Gottes durch menschliche Methoden bauen könnten. Natürlich sind menschliche Methoden hilfreich. Und deswegen ist auch gut, wenn wir Beispiele von gut funktionierenden Gemeinden studieren, um zu lernen, was die richtig machen und was wir vielleicht für uns übernehmen können, was da für uns passt. Aber das, was das Reich Gottes eigentlich voranbringt und das, was eigentlich das Wachstum ermöglicht und das, was eigentlich das ist, was Gott will, das sind alles Dinge, die wir nicht machen können, nämlich dass Herzen sich verändern. Wir können ein Umfeld schaffen, dass das passiert, wir können Angebote geben, wir können in den Hauskreisen uns treffen, wo wir uns austauschen können, wo man aneinander arbeiten kann. Wir können mit den Menschen reden, wir können, keine Ahnung, gute Predigten halten, ansprechende Lobpreiszeiten, Gottesdienste haben und so. Und das ist alles gut und hilfreich. Aber die eigentliche Arbeit macht der Heilige Geist. Und die können wir nicht tun. Und wenn Paulus da in Furcht und Zittern war, dann glaube ich einfach auch, dass es damit zu tun hatte, dass er gewusst hat, ich streng mich hier an, ich gebe hier mein Bestes, aber eigentlich habe ich es nicht in der Hand und ich hoffe, dass Gott es macht. Diese Menschen sind mir wertvoll. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, ob du Menschen hast, wo du sagst, ich möchte, dass die zum Glauben kommen oder was weiß ich, Kinder, die irgendwie auf dem falschen Weg sind und wo du mit Zittern vor Gott stehst und sagst, Gott, tu da irgendwas. Und ich glaube, dass es auch sowas war, was Paulus da hatte, dass er einfach so mit ganzem Herzen dahinter war, dass er gesagt hat, ich möchte, dass es hier in Korinth, dass es ein Erfolg wird. Nicht für mich, sondern dass Menschen verstehen, dass Gott sie liebt, dass Menschen bereit sind, ihr Leben umzukrempeln und einen neuen Start zu machen mit Jesus, weil sie einfach merken, dieser Gott, der liebt mich so sehr, dass es einfach gar keine andere Alternative gibt, als ihm nachzufolgen. Und Paulus wusste, dass es letztendlich nicht seine Fähigkeiten waren, die wirkten. Natürlich hat er sie eingesetzt. Für mich ist da Mose immer so ein Beispiel und habt ihr von mir sicher schon oft gehört, aber das ist für mich so klar. Ich habe schon so viel Predigten gehört, die gesagt haben, die Leute, die Gott berufen hat, die konnten alle nichts und die waren alle ungeeignet für diese Aufgabe. Aber ich sehe das nicht so. Der im Neuen Testament am meisten gemacht hat, war Paulus, der war Theologe, der war ausgebildet, der hat sein Handwerk gelernt. Der, den Gott berufen hat, sein Volk aus Ägypten zu führen, das war Mose, der war am Königshof ausgebildet, 40 Jahre lang als Regent. Der hat das Handwerk, ein Volk zu lernen, gelernt. Und trotzdem hat Gott ihn anschließend nochmal 40 Jahre in die Wüste geschickt, um an seinem Charakter zu arbeiten. Und das gehört immer zusammen im Reich Gottes. Und deswegen lasst uns unsere Fähigkeiten, die wir haben, einsetzen, bis zum Maximum. Lasst uns wirklich anstrengen, uns körperlich und zeitlich und was weiß ich, ins Reich Gottes investieren, so gut es irgendwie geht. Und dann immer noch zu wissen, all das ist nur eine Hülse. Und wenn in diese Hülse nicht der Heilige Geist reinkommt und wenn Gott nicht mit uns ist, auch ihr in Munderking, ihr könnt euch auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln und alles richtig machen. Und da wird gar nichts passieren. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst alle, die da dran bauen. Und das können wir nicht machen. Da können wir nur an Gott dranbleiben und hören, Herr, bin ich hier am richtigen Platz? Und da brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, weil wenn du am richtigen Platz bist und dich voll einsetzt, dann ist es immer noch seine Verantwortung. Ich erinnere mich noch sehr gut, vor vielen Jahren gab es so Schriften, die, keine Ahnung, die wird wahrscheinlich sonst keiner mehr hier kennen oder so, von Bill Bright. Das war der Gründer von, Campus für Christus, genau, da gab es die sogenannten mittelbaren Konzepte und ich, mit dem bin ich so ein bisschen geistlich aufgewachsen. Und da war ein Satz, der ist mir echt hängen geblieben, der hat gesagt, es ist unsere Verantwortung, Menschenfischer zu werden, aber es ist Gottes Verantwortung, ob wir was fangen. Und da sind wir eigentlich können wir da vollkommen entspannt sein, wir sind unter keinem Leistungsdruck. Ich bin auch hier in Laubheim unter keinem Leistungsdruck. Ich muss nicht sagen, wenn die Gemeinde nicht so und so viel wächst und wenn sie nicht so und so viele Leute bekehren, dann, oh je, dann muss ich mich von der Brücke stürzen oder so. Sondern ich versuche mein Bestes zu tun. Ich versuche zu hören, was Gott will. Und das ist meine Aufgabe. Und was da nachher draus wird, das ist Gottes Aufgabe. Und da kann ich entspannt sein. Ich muss treu sein. Das ist meine Aufgabe. Du musst treu sein. Du musst nicht meine Aufgabe machen und ich muss nicht deine Aufgabe machen, aber wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. Und die geben wir zu 100%. Und was daraus entsteht, das ist Gottes Sache. Wichtig ist, dass wir an der richtigen Stelle mit den richtigen Mitteln 100% Einsatz geben. Und den Rest macht Gott. Genau, also es geht auch nicht darum, dass wir eben irgendwelche Konzepte umsetzen, dass wir Gemeinde spielen. Habe ich manchmal auch so ein bisschen die Befürchtung, wir spielen ein bisschen Gemeinde, so wir stellen Regeln, kennt ihr das? Fußball hat so bestimmte Regeln und da muss man sich in die Regeln halten und dann kann man miteinander spielen. Und so kann man es mit der Gemeinde auch machen. Da gibt es ein paar Regeln, da hältst du dich dran und dann manchmal gibt es dann Foul, wird gepfiffen oder so. Aber ansonsten, man weiß so, wie man sich zu verhalten hat. Aber es ist nicht das, um was es geht. Es geht auch nicht darum, das Richtige zu wissen. Das ist mir immer wichtig, zum Beispiel, wenn es um Täuflinge geht. Da haben wir jetzt einen Täufling gehabt, der Nico, der war, wie alt war er, 10? Weiß schon gar nicht mehr. Er war jedenfalls ziemlich jung. Da gibt es manche Leute, die sagen, warum tauft er so junge Leute? Die verstehen doch noch gar nicht richtig, die wissen doch noch gar nicht alles. In meiner Bibel steht nichts von Wissen zur Taufe. Der Kämmerer, als der mit dem Philippus auf dem Wagen hockt, da sagt der Kämmerer zum Philippus, da ist Wasser, kann ich mich taufen lassen? Und dann sagt der Philippus, oh Moment, da müssen wir erstmal einen Taufkurs machen. Wir treffen uns ja jetzt eine Woche lang, ein Jahr lang jede Woche, und dann bringe ich dir erstmal die Grundlagen des Glaubens bei, und wenn du dann alles weißt, so, dann machst du Abschlussprüfung, und wenn du da 50% hast, dann kann ich dich taufen. Nee, das sagt, wenn du von Herzen glaubst, Klammer auf, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist und so weiter und so fort, dann kann ich dich taufen. Es geht nicht so sehr um unser Wissen, es geht nicht so sehr darum, keine Ahnung, irgendwelche äußerlichen Sachen zu machen. Es geht darum, Gott zu erleben und mit ihm zu leben. Das ist das, woran Gott Interesse hat. Warum hat Gott den Menschen gemacht? Ihm als Gegenüber. Und worunter hat Gott gelitten? Dass diese Gemeinschaft zerbrochen ist. Wenn Gott Marionetten gewollt hätte, die alles machen, was er für richtig hält, dann hätte er den Baum nicht gepflanzt. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum Gott diesen Baum gepflanzt? Macht ja vielen Leuten Probleme. Warum pflanzt Gott diesen Baum, von dem er nicht essen darf? Das wäre doch alles einfacher gewesen. Und die Leute hätten nicht gesündigt. Adam und Eva wären bis in alle Ewigkeit als Marionetten im Paradies gewesen. Aber Gott hat ihnen die Möglichkeit geschenkt, sich gegen ihn zu entscheiden. Und das ist das, was Gott letztendlich will, andersrum, nämlich, dass wir uns dazu entscheiden, mit ihm zu leben. Gut, jetzt muss ich gucken. Als nächstes geht's dem Paulus ganz viel um Trennung. Also schon im ersten Kapitel, da redet er über die Leute vom Apollos und die einen sagen, ich gehöre zu dem und die anderen sagen, ich gehöre zu dem. Das ist zum Beispiel auch was, tut mir jetzt einfach leid, dass jetzt schon wieder Adonia kommt, aber das, was wir an Adonia zum Beispiel schätzen. Wir waren jetzt auf einem Konzert, das ist veranstaltet worden von der katholischen Kirche. Na und? Da sind Mitarbeiter dabei. Das ist immer ganz interessant. Ute sagt dann, manchmal kriegst du nach einer Woche noch nicht raus, in welcher Gemeinde die eigentlich sind. Und das ist auch vollkommen egal. Weil das Wichtige ist, dass wir Jesus nachfolgen. Welcher Kleber jetzt da draufsteht, ist doch vollkommen Schnuppe. Und ich stelle immer wieder fest, die Gemeinden sind so unterschiedlich. Also jetzt auch hier in Laubheim. Wir haben die Baptistengemeinde und wir haben die Ekklesia und wir haben die evangelische Kirche und dann haben wir katholische Kirche, sind so die, mit denen wir so am meisten zu tun haben. Und die sind sowas von unterschiedlich. Und wisst ihr was? Man kann jetzt eigentlich sagen, dass es verschiedene Gemeinden gab, war nicht in Gottes Plan. Das sehe ich schon so. Also ich meine, dass verschiedene Namen drauf sind und dass die miteinander nicht können und so. Das war nicht ursprünglich Gottes Plan. Aber wenn ich jetzt in die Natur gucke und jetzt im Frühjahr, denke ich, da sieht man das sehr schön, dann sehe ich eben, dass es nicht nur eine Sorte Blumen gibt. Oder? Da denkst du, ich warte mal auf einer Pilztour. Ehrlich, ich fand es so frustrierend. Da kommst du da hin und dann sagt er, und das ist der und der Pilz und der sieht so und so aus und guckt euch den an und so. Und dann gehst du 20 Meter weiter und dann sagst du, ah, das ist der Pilz, den wir gerade gefunden haben. Dann sagt er, ja, der sieht so ähnlich aus, aber das ist ein ganz anderer Pilz. Und wenn du da unten an den Lamellen reibst, dann kriegen die dir die Farbe. Ah, alles klar, und dann gehst du ein Stück weiter. Und dann, aber das ist jetzt der, oh nee, das ist nochmal ein anderer, der sieht auch so ähnlich aus. Und ich denke mir, okay, Pilzsuppe, selbst gesammelt, ist für mich gestorben. Das mag sein, dass es Leute gibt, die sich da auskennen. Für mich ist das nichts. Also, und so ähnlich habe ich den Eindruck, ist es in der ganzen Natur. Also Monotonie ist Gott offensichtlich absolut zuwider. Guckt mal eure Fingerkuppen an. Fingerabdrücke. Gesichtsform. Habt ihr mal versucht, ein Gesicht zu malen? Malt mal 10 verschiedene Gesichter. Seid ihr überfordert mit 10? Gott macht 6 Milliarden Menschen und ist nicht überfordert. Die sind alle verschieden. Nicht nur verschiedene Farben, verschiedene Ohren, verschiedene Nasen, verschiedene Haare. Gell? Ja. Gott liebt Vielfalt und ich hoffe, dass wir auch Vielfalt lieben und dass wir unsere Geschwister aus den anderen Gemeinden eben nicht bloß als Belastung oder nicht als Belastung sehen, sondern eben als Gewinn. Früher waren die apollisch und petrisch und keine Ahnung was, paulisch, paulinisch oder so. Heute sind wir dann halt lutherisch, calvinistisch oder pfingstlich oder katholisch oder was weiß ich was. Und über die Jahre und Jahrhunderte stelle ich fest, dass die Leute sich immer wieder gestritten haben. Sie haben sich entzweit, sie haben sich die Köpfe eingeschlagen, sie haben sich verbrannt und ersäuft und so. Und dann sagst du, ja, in der Reformation, da war die katholische Kirche ganz böse zu den Protestanten. Wenn du dich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigst, dann stellst du fest, dass unsere Glaubensvorfahren, so die frühen Charismatiker in dieser Zeit und die Wiedertäufer, die es damals schon fälschlicherweise Wiedertäufer genannt wurden, dass die eben größtenteils nicht von den Katholiken ersäuft wurden, sondern von den Protestanten. Und wenn du nach Nordirland guckst, da waren auch nicht die Katholiken die Bösen, da waren alle die Bösen. Und wenn du kannst überall hingucken und du stellst immer wieder fest, wenn wir Christentum auf das Äußere reduzieren und wenn es uns nicht mehr um das geht, was Jesus eigentlich wollte, dann gibt's immer Streit und immer Ärger und dann gibt's immer Gewalt und jeder will Recht haben. Und was hat Jesus gesagt? Was ist das Zentrum? Ja, es war jetzt sehr, sehr nett formuliert, wir sollen uns lieb haben. Ihr habt jetzt den Petrus, wer in Adonia im Musical war, der hat es jetzt wieder gehört. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Oh Herr, du weißt, dass ich dich gern hab. Da gibt's dann schon Unterschiede und du weißt, dass ich dich lieb hab und ja. Ich habe zu meiner Frau auch ganz selten gesagt, ich liebe dich. Das sagt ein Schwabe nicht. Sagt man halt, ich hab dich lieb. Aber ihr versteht schon, es ist so diese Liebe, das ist das, was Gott eigentlich von uns will. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe habt. Er sagt nicht, wenn ihr die richtige Lehre habt. Er sagt nicht, wenn ihr das Abendmahl richtig feiert. Er sagt nicht, wenn ihr die Fußwaschung habt und die Häupter bedeckt und in Zungen redet oder was weiß ich was. Sondern er sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich stelle fest, dass wir diesen Satz und dieses ganze hohe priesterliche Gebet über Jahrhunderte hinweg in der gesamten Christenheit einfach mit Füßen getreten haben. Das war uns sowas von egal, was Jesus gebetet hat. Uns sind andere Dinge wichtig. Denkt mal darüber nach. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr euch liebt, dass ihr Gemeinschaft miteinander habt und dass ihr so eins seid untereinander, wie der Vater und ich eins sind. Das war der Wunsch Jesu im hohepriesterlichen Gebet, sozusagen sein letzter Wille, wenn er wollt, sein Testament. Und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Und wir haben gesagt, wir müssen gucken, dass die Lehre stimmt und wir müssen gucken, dass da niemand was Falsches sagt und mit was weiß ich was. Und haben das, was Jesus war, ersetzt durch das, was uns wichtig war. Und das ist immer schlecht. Weil es ist nicht unsere Gemeinde, es ist nicht unsere Kirche. Ich sage das immer so nett, wenn ich sage, meine Gemeinde, sage ich es manchmal, manchmal denke ich es mal dazu, aber es ist eigentlich meine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Und ich kann hier nicht machen, was ich will. Und wir können als Gemeindeleitung nicht machen, was wir wollen. Sondern wir machen das, was Jesus will, hoffentlich jedenfalls. Wenn er genug für uns betet, dann klappt das auch. Lest am Anfang vom dritten Kapitel noch einen Abschnitt, was Paulus uns da sagt. Vor euch, Brüder und Schwestern, konnte ich aber nicht wie vor Geisterfüllten reden. Ihr wart, Entschuldigung, irdisch eingestellt, unmündige Kinder in Christus. Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise, denn diese konntet ihr noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Und jetzt guck mal, an was er das festmacht. Oder seid ihr nicht irdisch eingestellt, handelt ihr nicht menschlich, wenn Eifersucht und Streit unter euch herrschen? Denn wenn einer sagt, ich halte zu Paulus, ein anderer ich zu Apollos, seid ihr da nicht Menschen? Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Ihr seid durch sie zum Glauben gekommen. Sie sind also Diener, jeder wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Wer pflanzt und begießt, beide arbeiten am gleichen Werk. Jeder aber erhält seinen besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet hat. Auch interessant von dem, was wir vorher schon gesagt haben. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Damals ging es jetzt weniger um die Lehrunterschiede, die heute so oft eine Rolle spielen, sondern welchen Menschen sie gefolgt sind. Aber die Situation ist eigentlich genau die gleiche, wie wir sie heute auch haben. Aber der Schwerpunkt, den Jesus gesetzt hat, ist ein anderer. Wie du, Vater, in mir bist, sagt Jesus, und ich in dir bin, sollen auch sie in uns ein sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, 21. Und ich höre immer noch meinen Vater. Als ich mit dem mal über den Glauben gesprochen habe und wie er zu mir gesagt hat, Wolfgang, jetzt werdet ihr euch erstmal einig, wer recht hat, und dann können wir nochmal darüber reden, ob ich mich entscheide, mit Jesus zu gehen oder mich bekehre oder ich weiß nicht, wie er es damals formuliert hat. Werdet ihr euch erstmal einig? Und dann habe ich Jesus gehört. So wie wir eins sind, sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaubt. Und was sieht die Welt? Die Welt sieht nichts von Einheit. Und ich bin so froh, also ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre dabei, ich bin so froh, dass ich in diesen, sag ich mal, 30 Jahren ungefähr, wo ich den Leib Christi so ein bisschen näher betrachten darf, dass sich da so viele Dinge zum Positiven geändert haben. Es wird ja nicht alles schlimmer in dieser Welt. Wird ja nicht alles dunkel. Ich sehe ganz, ganz viele positive Zeichen. Und vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, war vor 30 Jahren vollkommen undenkbar. Und das finde ich echt gut. So. Und jetzt bitte ich euch mal, ohne dass ihr euch jetzt meldet oder irgendwas sagt, aber euch mal Gedanken zu machen. Wenn du jemandem begegnest und du möchtest jetzt für dich selber rauskriegen, ist das ein Christ, oder sage ich jetzt ein richtiger Christ, oder bei uns, wir sagen immer, der ist Glinus. Wer kennt Glinus? Niemand? Das hat Andreas Malessa, glaube ich, erfunden, in dem Buch Kanaanäisch für Anfänger. Sehr zu empfehlen. Glinus ist eine Abkürzung, das heißt gläubig in unserem Sinne. Und das bringt es so ziemlich auf den Punkt. Also wenn du jetzt entscheiden musst, ob jemand Glinus ist, wie gehst du vor? Was schaust du dir an? Was sind deine Kriterien? Und jetzt mal Hand aufs Herz. Die Dinge, auf die es ankommt, die können wir ja ohnehin nicht nachprüfen. Also, was gucken wir nach? Geht er in die richtige Gemeinde, oder? Der geht in die Ecclesia nach Laupheim. Perfekt. Besser geht's nicht. Er geht zu den Baptisten. Oh, er ist auch gut. Kann man durchgehen lassen. Er geht nach Munderking, okay, wissen wir noch nicht so genau, aber die sind vermutlich auch in Ordnung. Evangelische Kirche, da wird schon heikel. Katholische Kirche, oh, ob die gläubig sein können, wissen wir nicht. Wisst ihr, mit der Einstellung, da bin ich in meinen Zivildienst gegangen. Ich habe Zivildienst gemacht bei katholischen Ordensschwestern hier aus Recklisweiler. Also, ich war nicht in Recklisweiler, ich war in Wilhelmsdorf, aber die haben dort ein Kinderheim betrieben. Immaculata-Schwestern, Marienschwestern. Götzendienst in Reinkultur war das für mich. Ich habe mir gedacht, okay, die anderthalb Jahre, die kriege ich auch noch rum. Ich habe ein Mädchen gern gesehen in der Nähe von Ravensburg. Das war für mich entscheidend, da hinzugehen. Und dann habe ich gedacht, okay, mit den Götzendienern, da werden wir schon irgendwie fertig. Und dann habe ich festgestellt, Götzendiener irgendwie, die beten zu Jesus, die haben Jesus lieb. Meine Gruppenschwester, mit der ich inzwischen partout bin, ist inzwischen die Generaloberin vom Orden. Ich habe mit der auf der Gruppe zusammengearbeitet, ich habe festgestellt, die folgt nicht Maria nach. Ihr Vorbild ist Jesus. Und dann haben wir Gottesdienste zusammen gefeiert. Und damals waren die Lieder aus Hurlach so, er hat mich froh gemacht und ich will einsinnen in sein Tor und was weiß ich war, es waren da gerade so modern. Und dann habe ich die Lieder gesungen und die hat die schön gefunden. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, der böse Geist, der in ihr ist, der müsste sich jetzt da irgendwie wehren bei diesen gesalbten Liedern. Und ich habe festgestellt, die sind gar nicht böse, die sind Geschwister. Und das hat meine Welt total auf den Kopf gestellt. Das heißt nicht, dass ich meine Einstellung zur katholischen Kirche als Organisation jetzt irgendwie da vielleicht grundsätzlich geändert hätte oder so, weil ja da vieles differenziert sehe. Aber die Menschen, versteht ihr, wir sind so schnell dabei zu sagen, ah, der ist in der falschen Gemeinde. Was zieht der an? Ein paar waren jetzt vielleicht beim breitesten Pastor Deutschlands in Ulm. Der ist tätowiert. Der hat bestimmt Ohrringe, oder? Ich habe ihn nicht so genau gesehen. Nasenringe. Kann ein Christ Nasenringe tragen? Lange Haare als Mann. Bei Adonia war jetzt einer dabei, habe ich hinterher erfahren. Ich hab die Fotos haben wir uns angeguckt. Da war einer dabei, der hatte richtig schöne lange Haare. Ich habe erst gedacht, es sei ein Mädchen, aber... kann sowas sein? Läuft jemand in zerrissenen Jeans rum? Obwohl das ja heute wieder modisch, aber das ist ein anderes Thema. Was hat jemand für Hobbys? Kann so jemand Christ sein? Glaubt er das, was ich auch glaube? Ist jemand als Kind getauft oder als Erwachsener? Spricht jemand in Zungen? Was weiß ich? Wir haben da so viele so Schubladen, wo wir dann aufmachen und gucken, ob die Leute reinpassen. Aber das, auf was es eigentlich ankommt, das können wir gar nicht nachgucken, ob jemand von Herzen Jesus liebt. Und ich möchte euch echt bitten, dass ihr an dem Punkt versucht, jedenfalls dem, was Jesus wichtig ist, näher zu kommen und euch auf das zu konzentrieren, was wirklich das Zentrum dessen ist, um was es geht. Bei den anderen und auch bei euch selber. Ich finde es wichtig, dass wir für uns selber uns gegenüber immer ein bisschen kritisch bleiben und uns fragen, bin ich eigentlich auf dem Weg, den Jesus will? Oder habe ich mich einfach angepasst? Ich habe so ganz, ganz deutlich eine Schwester aus der Ulmer Gemeinde vor mir, die wir, wann war das so, Ende der 80er Jahre auf der Straße aufgegabelt haben, zusammen mit ihrer Freundin. Das war damals, also die beiden, das waren die härtesten Emanzen, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Und die haben von der Kleidung und von allem, also das war richtig krass. Und die waren so anders als wir. Und die kamen dann beide in die Jugend und die haben sich nicht sofort bekehrt, aber so, das war so nach und nach, hast du gemerkt, wie sie sich ein bisschen integriert haben, wie sie immer wieder da waren. Und ich fand es immer so erfrischend, wenn die gebetet haben, das war ein ganz anderer Wortschatz. Das war irgendwie so echt und so, bei den anderen, das war immer so gedrechselt und ja, alles richtig halt. Aber bei denen war es halt einfach so vom Herzen raus. Und so nach ein, zwei Jahren habe ich festgestellt, es hat sich gegeben. Die Sprache hat sich angepasst, das Verhalten hat sich angepasst. Man ist so geworden wie die anderen auch. Ob das jetzt innerlich irgendwas verändert hat, das ist zunächst mal eine andere Frage. Die ist heute noch in der Ulmer Gemeinde, also eine davon jedenfalls. Das ist eine ganz liebe Schwester. Aber ich habe mir so gedacht, so das Äußerliche, das kann man ganz schnell anpassen. Wir können lernen, wie man spricht. Wir können lernen, wie man betet. Wir können lernen, was man tun darf und was man nicht tun darf. Aber können wir lernen, Jesus zu lieben und ihn an die erste Stelle zu setzen in unserem Leben? Ja, ich hätte noch ganz viel, aber das lassen wir einfach mal gut sein. Das sage ich vielleicht ein anderes Mal. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass wir, also im Schwäbischen gibt es so einen Satz, Hauptsache ist, dass Hauptsache Hauptsache ist. Und das ist eigentlich die Botschaft, wenn du irgendwas mitnimmst von dieser Predigt, dann nimm von mir aus das mit oder was auch immer der Heilige Geist dir ins Herz legt. Aber dass wir einfach auf die Hauptsache achten, nämlich dass wir sagen, Jesus ist der Herr. Jesus ist mein Herr und ich habe ihn lieb. Und jetzt, weil ich weiß, dass es manchen Leuten auch wichtig ist, als ich so eine ähnliche Predigt in Ulm gehalten habe, kamen hinterher dann auch Leute zu mir. Also ich weiß schon, dass es wichtig ist, wie wir uns verhalten und dass es natürlich Dinge gibt, die man als Christ nach Möglichkeit eben tut oder nicht tut. Aber das ist für mich Folge. Also versteht ihr, was ich meine? Es gibt in diesen mitteilbaren Konzepten, um auf die nochmal zu kommen, da gab es eben auch so einen Zug, der abgebildet war. Der hat so ein bisschen versinnbildlicht, wie die Sache nacheinander kommt. Da ist vorne die Lok ist der Glaube. Die zieht den ganzen Zug. Und dazwischen, ich glaube, der Tender hat ja auch nochmal irgendeine Funktion, weiß nicht mehr so hundertprozentig. Und hinten die Waggons, die Lok gezogen hat, das waren die Werke. Die Werke, die kommen hinterher und die sind wichtig. Und da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, wenn es um den Jakobusbrief ging, wie der Jakobusbrief sich mit dem Römerbrief verhält, dass es eben kein Gegensatz ist, sondern dass der Jakobus eben sagt, wir können nicht bloß sagen, wir sind aus Glauben gerecht und Ende, sondern der Glaube, der muss sich zeigen. Wenn du sagst, ich habe Jesus lieb und in deinem Leben ändert sich nichts, dann ist irgendwas falsch, dann ist irgendwas krank. Wenn du deine schlechten Gewohnheiten nicht veränderst, dann ist irgendwas krank an deiner Beziehung zu Jesus. Wenn das, was ich vorher gesagt habe, wenn du zu Jesus gehörst und du auf Dauer nicht in eine lebendige Gemeinde gehst, wo du Nahrung kriegst, wenn du auf Dauer nicht gehorsam bist dem Wort Gottes in diesem oder jenem Bereich, dann ist irgendwas nicht richtig, dann ist irgendwas krank. Aber das ist nicht der Anfang. Und das ist nicht das Zentrum und das ist nicht das, worauf wir eigentlich unser Augenmerk legen sollten, sondern das andersrum wird ein Schuh draus. Du kannst, also ich war jetzt gerade so erinnert an ein Theaterstück, was ich vor vielen Jahren mal gesehen habe, da ging es um drei Weinstücke. Und einer dieser Weinstücke, der hatte sich halt, also die waren so in einer Reihe gepflanzt und einer hat irgendwie sich so zwei Schritte nach vorne begeben und wollte halt woanders stehen. Und dann kam die Zeit, wo die Frucht kommt und dann haben die anderen Weinstöcke halt so und war alles Pantomime und so und dann hingen da halt riesengroße Trauben dran, gefühlt jedenfalls. Und der eine Weinstock, der da so vorne stand, und der hat sich angestrengt und es kam einfach nichts. Und dann kam der Weingärtner und hat sich dann vor allem aufgebaut und hat ihn ganz grimmig angeguckt und wo ist die Frucht und so. Und jetzt kann man doch nicht darauf rumreiten, der bringt keine Frucht und wo ist die Frucht? Dann kann man doch nicht an dem Zweig ziehen oder keine Ahnung, an der Rebe oder keine Ahnung, dann haben wir ihm ein paar Ohrfeigen runter und dann jetzt musst du aber Frucht bringen oder so. Nein, das was hilft und das war in diesem Stück daneben auch so, der Weingärtner hat den Typ dann einfach genommen und hat ihn dahin gepflanzt, wo er hingehört. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir nicht in Jesus verwurzelt sind und wenn diese Grundlage nicht stimmt und wenn diese Liebesbeziehung zu Jesus nicht da ist, dann können wir uns abkrampfen und vielleicht kommen sogar ein paar Herlinge raus, aber wir werden nie richtig Frucht bringen. Aber wenn wir in Jesus gegründet sind, Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte. Danke. Amen. Vater, ich danke dir, dass dein Evangelium nicht kompliziert ist. Ich danke dir, dass du uns nicht 1000 Regeln aufgestellt hast, obwohl es in deinem Wort viele Regeln gibt, an denen wir uns erhalten können und die uns auch gut tun. Aber das, was du eigentlich willst, Herr, ist, dass wir zu dir gehören, dass wir dir unser Herz geben, dass wir mit dir zusammenleben, dass wir eine Liebesbeziehung zu dir haben. Und ich danke dir, dass du uns versprochen hast, wenn wir unser Leben in deine Hände legen und wenn wir ein Leben mit dir beginnen, Herr, dass du Wohnung in uns machst, dass dein Heiliger Geist kommt und in uns wohnt und dass du uns umgestaltest. Und das wünsche ich mir für uns alle, Herr, dass dieser Prozess bei uns stattfindet, dass wir nicht dieselben bleiben, dass unsere schlechten Eigenschaften, Herr, dass die mit der Zeit verschwinden, weil du sie durch deine guten Eigenschaften ersetzt, Herr. Und dass diese Frucht des Geistes in unserem Leben wächst, Herr, dass wir freundlich werden, dass wir Friede haben, dass wir treu sind, dass wir selbstbeherrscht sind und all die guten Dinge, die du uns da sagst, Herr. Und ich wünsche mir, dass wir alle miteinander, jeder einzelne Menschen sind, wenn wir mit anderen zusammenkommen, dass sie sehen, ja, die sind irgendwie wie Jesus. Und dass wir als Gemeinde so eine Gemeinde sind, wo die Leute sagen, Und die ist vielleicht anders als alles, was ich bisher gesehen habe, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass Jesus in ihrer Mitte ist. Und Herr, das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Und das wünschen wir uns einfach. Und das ist das, was du uns verheißen hast. Und ich danke dir, Herr, dass wir da nicht Angst haben müssen, dass es nicht passiert, sondern das Einzige, was wir machen müssen, ist, unsere Herzen für dich aufzumachen. Und deine Gegenwart wird da sein. Danke, Herr, dass wir die nicht erzeugen müssen, dass wir uns nicht abkrampfen müssen, dass wir sie nicht durch Leistung erzeugen müssen, sondern dass du uns diese Gegenwart versprochen hast, Herr, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Und schenk du es, Herr, dass wir uns nicht bloß aus Gewohnheit treffen oder aus irgendwelchen eigensüchtigen Motiven, sondern dass wir uns treffen in deinem Namen. Und dass du gegenwärtig bist und dass das jeder spürt, der hier ist. Das wünsche ich mir auch für heute Morgen, Herr, dass jeder ein bisschen was gespürt hat von dir, von dem, was du sagen möchtest, sei es in den Liedern, in den Gebeten oder jetzt auch durch die Predigt. Und dass wir heimgehen, Herr, verändert und dass wir dich leuchten lassen, aus uns raus und dass die Menschen, die mit uns zusammenkommen, was von dir mitkriegen. Wir möchten dir zur Ehre leben, Herr. Und dafür danke ich dir. Amen.